ganz herzlich willkommen heute Mittag, Pfingstsonntag 2014, 14.30 Uhr, ein Zeitpunkt, den wird es nie wieder geben. Wir gratulieren allen, die es miterleben, live, und auch schon denen, die es nachhören werden. Wir freuen uns sehr, dass dieser Vortrag möglich ist. Wir halten es nicht für selbstverständlich. Dr. Thomas Kotula hat ein großes Wunder erlebt, mehrere Wunder, aber das große Wunder ist, dass er hier steht. Er hat viel studiert, viel gedacht, viele große Heilung erlebt, Gottes Eingreifen erlebt, und dass er hier sein kann, dass er sein Buch mitbringt, dass er die Kraft hatte, das Buch zu schreiben, ist gar nicht selbstverständlich. Nach dem Vortrag, das kann ich jetzt schon sagen, gibt es draußen sein Buch zu kaufen. Er ist nach dem Vortrag auch noch da, zuerst draußen und dann auf dem Gelände, um sein Buch zu signieren. Sein Buch heißt Die Begründung der Welt und passt sehr gut zu dem Vortrag heute. Vor 5 Jahren hätte er dieses Buch noch nicht geschrieben. Vor 5 Jahren gehörte er noch nicht zu denen, die an Gott glauben. Und wir sind gespannt und freuen uns auf das, was wir von ihm hören werden. Danke, dass Sie aus Berlin gekommen sind und uns teilhaben lassen an dem, was Sie durchdacht und auch gedanklich durchgearbeitet haben. Wir haben in den Psalmen das Wort, du kennst meine Gedanken, betet einer zu Gott. Und Dr. Thomas Kotula ist einer von denen, der Menschen helfen kann, die sehr, sehr viel Gedanken machen über den Glauben, Glaube und Denken. Wir haben ein Lied in unserem kleinen Buch 23, das singen wir jetzt noch. Eine Strophe, also einmal in Deutsch, und dann gehört die ganze Zeit Dr. Thomas Kotula.
Hallo, einen schönen guten Tag zusammen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und für die Einladung. Schwester Friederike hat ja schon ein paar Worte zu mir als Person gesagt, deswegen möchte ich da auch gar nicht so sehr jetzt noch ins Detail gehen, denn wir haben viel vor uns und ich würde vorschlagen, dass wir sogar direkt einsteigen. Und wie gesagt, ich stehe später noch für Fragen zur Verfügung, auch gerne zu meinem Weg, wie ich zum Glauben gefunden habe. Aus Zeitgründen würde ich sagen, wir fangen an. Der Titel des Vortrags ist der Glaube an einen Gott realistisch? Und ich weiß jetzt nicht, wie unter euch die Verteilung ist, Christen und Nichtchristen, aber ich denke mal, viele von euch glauben in irgendeiner Weise an Gott, mich eingeschlossen. Und jeder von uns hat auch wahrscheinlich seine persönlichen, individuellen Gründe, warum er glaubt. Aber so eine Art übergreifende Frage ist ja schon, ist eigentlich der Gott, an den wir glauben, real? Wie es der Titel sagt, anders ausgedrückt, ist der Glaube an Gott oder sogar noch allgemeiner überhaupt an einen Gott realistisch? Oder ist das nur ein Wunschdenken? Ist das nur eine Illusion in unserem Gehirn? Jetzt ist es so, Christen, die von sich sagen, dass sie den Heiligen Geist haben und dass sie Gott dadurch spüren oder Gott in irgendeiner Art und Weise begegnen, für die ist die Frage vielleicht gar nicht so relevant, weil die sagen, ja, ich spüre, dass Gott da ist, ich weiß das, oder für mich ist das einfach so eine tiefe Gewissheit. Aber wenn man sich mit Nichtchristen unterhält und vom Heiligen Geist erzählt, dann wird man wahrscheinlich eher für verrückt erklärt. Deswegen ist das nicht wirklich vielleicht eine passende Antwort oder zumindest eine nachvollziehbare Antwort, wenn man nicht Christen begegnet. Und ich bin davon überzeugt, es muss auch noch einen anderen Weg geben. Und meiner Meinung nach ist dieser Weg nicht nur, aber auch ein philosophischer Weg, also der Versuch, sich philosophisch zumindest anzunähern an die Frage, ob Gott real ist und ob der Glaube an ihn realistisch ist. Der eine oder andere denkt jetzt vielleicht, was hat die Philosophie damit zu tun? Das Hauptgebiet, das sich mit Gott befasst, ist doch eigentlich die Theologie. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass jeder Philosoph, der wirklich ernsthaft und ergebnisoffen auf der Suche ist nach Antworten auf die großen Lebensfragen, dass dieser Philosoph eigentlich nicht vorbeikommt an der Gottesfrage. Und ich denke, das wird etwas deutlicher, wenn man sich so die 4 großen philosophischen Lebensfragen ansieht, zumindest laut Immanuel Kant, die damals aufgestellt hat. Er sagt so, die großen Fragen des Lebens sind erstens, wer oder was ist überhaupt der Mensch? Bestehen wir ausschließlich aus Atomen oder gibt es so etwas wie eine Seele? Sind wir ausschließlich ein Produkt der Evolution oder gibt es irgendeine Form von Schöpfung, deren Teil wir sind? Ich denke, es ist relativ klar, dass diese Fragen dann früher oder später auch zur Gottesfrage führen. Dann zweitens, was können wir Menschen überhaupt wissen? Gibt es überhaupt so etwas wie vollkommen gesichertes Wissen? Oder beruht eigentlich jede Art von Erkenntnis auf irgendeiner Form von Annahme und ist damit eine Form von Glaube? Können wir überhaupt aus eigener Kraft zur Erkenntnis kommen? Oder sind wir in irgendeiner Form auf Offenbarung angewiesen? Die dritte große philosophische Frage, was sollen wir tun? Also die ganze Frage nach Ethik. Was ist überhaupt gut und böse? Wie können wir gute Menschen sein? Und nehmen wir jetzt mal irgendwelche guten oder irgendwelche Werte, die wir als gut bezeichnen würden, Liebe oder Gerechtigkeit, sind das universelle Werte? Kann man universell sagen, weltweit für alle Menschen gilt es, dass Liebe und Gerechtigkeit gut sind? Oder ist eigentlich alles relativ, ist alles subjektiv, ist alles kulturell beeinflusst? Oder sind wir in unserem Verhalten völlig frei in dem, was wir tun? Oder sind wir irgendjemandem Rechenschaft schuldig? Oder ja, sind wir verantwortlich für das, was wir tun? Irgendeiner höheren Instanz, sei es einem Staat oder ja, vielleicht auch einem Gott. Und die vierte große philosophische Frage, was dürfen wir hoffen, bezogen auf unsere Zukunft? Dürfen wir nur das erhoffen, was ja, realistischerweise erkennbar ist in der Realität, in der Gegenwart? Oder dürfen wir auch auf Dinge hoffen, die ja, vorstellbar sind? Oder ganz konkret gesagt, was passiert zum Beispiel nach unserem Tod? Werden wir für immer tot sein, also ewiger Tod? Oder gibt es ein Leben nach dem Tod? Also ich denke oder hoffe, dass relativ klar wird, dass ein sehr, sehr starker Link und eine sehr starke Überschneidung existiert zwischen Philosophie und der Frage nach der Existenz Gottes. Und diese vier Fragen wirken jetzt vielleicht sehr ja, hochtrabend oder sehr theoretisch oder sehr wissenschaftlich auf euch, aber letztlich, so sagt Kant, lassen sich alle großen Lebensfragen irgendwo hier einordnen. Also jeder von uns fragt sich vielleicht von Zeit zu Zeit, wer bin ich überhaupt, woher komme ich? Oder ja, wie kann ich ein guter Mensch sein? Was ist Glück? Wie kann ich glücklich sein? Was ist der Sinn des Lebens? Und gibt es ein Leben nach dem Tod? All dies sind Fragen, die sich letztlich auch jeder Philosoph stellt. Und ein Hauptmerkmal der Philosophie ist jetzt, dass sie einen stark rationalen Zugang hat zur Gottesfrage. Denn ein Hauptgebiet der Philosophie ist neben der sogenannten Metaphysik und der Ethik die Logik. Und ja, die ist halt von Natur aus rational. Und die Frage ist, wie sinnvoll ist es überhaupt, sich rational mit der Gottesfrage zu beschäftigen? Hat der Glaube an Gott nicht auch sehr viel mit Emotionen zu tun? Meiner Meinung nach ist es durchaus sinnvoll, sich auch, zwar nicht nur, aber auch rational mit Gott zu beschäftigen, aus drei Gründen. Erstens, wenn es einen Gott geben sollte, dann ist er auch derjenige, der uns unseren Verstand geschenkt hat. Also warum sollten wir nicht benutzen? Zweitens, ich behaupte mal, jeder Mensch, egal ob gläubig oder nicht gläubig, hat von Zeit zu Zeit rationale Zweifel. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber die Zweifel sind halt da und die Frage ist, wie man damit umgeht. Entweder man verdrängt sie oder man setzt sich mit ihnen auseinander. Und ich bin der Meinung, wenn man Zweifel hat, sollte man sich mit ihnen ehrlich auseinandersetzen und das führt dann halt automatisch, ja, auch, nicht nur, aber auch zu einer rationalen Beschäftigung mit dem Thema Gott. Und drittens ist es so, dass jeder von uns, jeder gläubige Mensch, einfach von Zeit zu Zeit und immer wieder mit vielen Gegenargumenten konfrontiert wird. Von seinen nichtchristlichen Mitmenschen, von Wissenschaftlern, die das Ganze dann auch häufig in Buchform veröffentlichen. Hier sind mal drei Beispiele. Das eine oder andere Buch kennt vielleicht jemand von euch, zumindest vom Namen. Und man kann es jetzt von hinten nicht lesen, aber beispielsweise Richard Dawkins sagt hier, das Zitat steht auf dem Cover, er sagt, ich bin ein Gegner der Religion, sie lehrt uns, damit zufrieden zu sein, dass wir die Welt nicht verstehen. Und ich bin der Ansicht, dass diese Aussage wirklich völliger Quatsch ist und ich versuche im Laufe des Vortrags zu zeigen, warum ich das glaube. Eine andere Frage, die man sich natürlich noch stellen kann, was sagt überhaupt der christliche Glaube zu diesem Thema, zu diesem Verhältnis von Glaube und Verstand? Oder was sagt die Bibel dazu? Meiner Meinung nach sagt die Bibel, wie eigentlich immer, hat die Bibel ein sehr ja, differenziertes und realistisches Bild zu dieser Frage. Denn einerseits gibt es die Bibelstelle, die sagt, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Also es scheint wohl laut der Bibel Dinge zu geben innerhalb des Glaubens, die einfach unseren Verstand übersteigen, die mit dem Verstand nicht voll und ganz zu begreifen sind, in diesem Falle der Friede Gottes. Andererseits sagt die Bibel, dass wir Gott, unseren Herrn, lieben sollen von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit unserem ganzen Verstand. Also der Verstand scheint ganz klar ein Bestandteil des Glaubens zu sein. Oder an anderer Stelle heißt es, seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen. Also damit sind natürlich Nichtchristen gemeint. Und wenn die uns fragen, woran glaubt ihr eigentlich oder warum glaubt ihr, dann ist das normalerweise, ja, auch rational begründet, weil diese Menschen Zweifel haben. Und dann liegt es natürlich auch nahe, mit Argumenten oder mit persönlichen Erfahrungen davon zu berichten. Also um es zusammenzufassen, meine Meinung ist, dass Glaube zwar über den Verstand hinausgeht, dass Glaube aber nicht im Widerspruch zum Verstand steht und dass es daher durchaus plausibel und gerechtfertigt ist, sich auch rational mit dem Thema Gott zu beschäftigen. Wenn man das tut, was sind jetzt die großen Fragen, denen man sich aus christlich-philosophischer Sicht stellen sollte? Um diese Frage zu beantworten, muss man erstmal reflektieren, an was für einen Gott glaubt eigentlich ein Christ. Erstens glauben Christen daran, dass Gott übernatürlich ist. Das heißt, die logische Frage, die daraus resultiert wäre, ist der Glaube an einen übernatürlichen Gott realistisch? Angesichts der Dominanz der Naturwissenschaften beispielsweise. Also viele Atheisten sagen, ja, die Naturwissenschaften können doch alles erklären. Oder wozu braucht man dafür noch Gott? Oder sogar noch mehr. Häufig wird gesagt, der Glaube an etwas Übernatürliches steht im Widerspruch zu den Naturwissenschaften. Also wie sieht es damit aus? Zweitens wird im christlichen Glauben an einen schöpferischen Gott geglaubt. Das ist jetzt erstmal ein Begriff, den man natürlich unterschiedlich interpretieren kann. Es gibt den Kreationismus. Es gibt auch andere Richtungen, die davon ausgehen, dass Gott die Evolution gelenkt hat, aber auf jeden Fall wird in irgendeiner Form davon ausgegangen, dass es einen schöpferischen Gott gibt. Wie sinnvoll oder wie realistisch ist es, an sowas zu glauben, angesichts der Erkenntnisse aus der Evolutionstheorie? Und, jetzt wird es etwas spezifischer christlich, inwieweit ist es sinnvoll und realistisch, an einen guten Gott zu glauben oder ganz konkret an einen Gott, der laut dem christlichen Glauben vor allem liebevoll und gerecht ist? Ist es nicht einfach nur ein Wunschdenken von Christen, weil es sich schön anfühlt? Oder wie sieht es aus mit dem Leid in der Welt? Ist nicht spätestens das Leid in der Welt das Gegenargument gegen den Glauben an einen guten Gott? Und noch konkreter, wenn man dann wirklich in der Bibel ins Detail geht, wird natürlich noch viel mehr gesagt über Gott. Ist dann wirklich der Glaube an den christlichen Gott, wie die Bibel ihn postuliert, ist das realistisch? Also, oder ist die Bibel nur ein Märchenbuch? Oder wenn es um christlichen Glauben geht, geht es halt letztlich dann auch immer ganz konkret um Christus. Ist der Glaube daran, dass Jesus Christus gelebt hat, dass er Gottes Sohn war, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist, etc. Ist das alles realistisch oder ist es ein Wunschdenken? Und all das hat auch Einfluss, jetzt kommt wieder die Philosophie ins Spiel, auf die großen Lebensfragen. Woher kommen wir? Wo gehen wir eines Tages hin? Wie können wir glücklich sein? Etc. Aus Zeitgründen können wir natürlich jetzt nicht auf alle Fragen eingehen. Das sind die Fragen, denen ich mich auch in meinem Buch widme, sondern wir werden uns konzentrieren auf die erste Frage. Ist der Glaube an einen übernatürlichen Gott realistisch? Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne jederzeit zwischendurch diese stellen. Also wir können das auch gerne interaktiv gestalten. Das nur als Einladung, aber nur wenn es sich ergibt oder Verständnisfragen oder wenn ihr Rückfragen habt. Gut, wenn wir uns der Frage widmen, ob es einen übernatürlichen Gott gibt, muss man natürlich erstmal klären, was verstehen wir überhaupt darunter. Das ist halt typisch wissenschaftlich, man muss überhaupt erstmal die Begriffe definieren, über die man spricht, damit man nicht irgendwie in irgendwelchen Missverständnissen landet am Ende. Also es gibt zum Beispiel, also wenn man jetzt Gott betrachtet als einen alten Mann mit weißem Bart, der auf einer Wolke sitzt, dann werden die meisten Menschen wahrscheinlich sagen, nein, einen solchen Gott gibt es nicht. Wenn man hingegen das Ganze allgemeiner fasst und sagt, Gott ist irgendeine Form von übernatürlicher, höherer Macht, dann denke ich, werden die Meinungen schon auseinandergehen, ob es einen Gott gibt. Also ich denke, das zeigt, es ist wichtig, erstmal zu klären, worüber wir reden, bevor wir uns der Frage stellen, ob es so einen Gott überhaupt geben kann. So, und der Ansatz heute soll sein, dass wir erstmal von einem möglichst breiten Gottesverständnis ausgehen. Es soll jetzt noch gar nicht mal so sehr auf den christlichen Glauben fixiert sein, sondern überhaupt erstmal die Frage, ist es sinnvoll, an irgendeine Art von Gott zu glauben? Und deswegen wollen wir auch den Begriff Gott erstmal sehr allgemein definieren. Und der allgemeinste Begriff oder die allgemeinste Definition, die es so gibt, lautet, Gott ist ein höchstes übernatürliches Prinzip oder Wesen. Das heißt, erstens wird offen gelassen, ob Gott überhaupt wirklich ein personales Wesen ist oder irgendeine Form von Prinzip, abstrakter Energie, wie es zum Beispiel in fernöstlichen Religionen geglaubt wird. Also das soll offen bleiben, aber die beiden Kriterien sind eigentlich erst das höchste Übernatürliche. Häufig wird in der Philosophie statt vom Übernatürlichen auch vom Transzendenten gesprochen. Aber für heute, denke ich, ist es praktischer und verständlicher, wenn wir vom Übernatürlichen sprechen. So, was das Höchste ist, ist, glaube ich, jedem klar. Also wenn Hierarchie gibt es überall in der Gesellschaft, in der Politik, im Unternehmen und der Höchste ist halt der oben steht in der Hierarchie und der in irgendeiner Form das Sagen hat oder in irgendeiner Form von Macht hat. Also das ist klar, aber die Frage ist, was ist jetzt mit Übernatürlichen gemeint? Und das ist auch der Schlüssel, wie ihr sehen werdet im Laufe des Vortrags. Um sich der Frage zu widmen, ob es realistisch ist, an einen übernatürlichen Gott zu glauben, müssen wir erstmal klären, gibt es überhaupt etwas Übernatürliches? Und dafür müssen wir klären, was ist überhaupt übernatürlich? Um es ganz allgemein zu definieren, aber das hilft uns noch nicht weiter. Der Name sagt schon, übernatürlich ist etwas, das über das Natürliche hinausgeht. Aber das, ja, das ist selbsterklärend, das bringt uns, wie gesagt, nicht weiter. Aber es zeigt, dass wir erst wissen, dass wir erst verstehen müssen, was ist überhaupt das Natürliche? Denn nur wenn wir verstehen, was natürlich ist, können wir auch verstehen, was übernatürlich ist. Jetzt ist es im Deutschen so, das ist, glaube ich, eine Besonderheit der deutschen Sprache, dass der Begriff natürlich 4 verschiedene Bedeutungen hat. Und wir müssen jetzt die richtige Bedeutung rausfinden. Die erste Bedeutung ist das Natürliche im Gegensatz zum Künstlichen. Also künstlich ist zum Beispiel dieser Computer, weil er von Menschen geschaffen wurde oder von Maschinen. Und natürlich in diesem Sinne ist etwas, ja, das von alleine, also von Natur aus entstanden ist, ohne menschliches Zutun. Aber das hilft uns nicht weiter, denn das sagt uns nicht, was das Natürliche in Abgrenzung zum Übernatürlichen bedeutet, sondern nur zum Künstlichen. Die zweite Bedeutung ist das Natürliche im Gegensatz zum Unnatürlichen. Also man sagt zum Beispiel, ja, es ist unnatürlich, wenn sich Geschwister nicht streiten. Das ist völlig normal, dass das passiert. Also natürlich im Sinne von normal oder gewöhnlich. Hilft uns auch nicht weiter. Das dritte ist natürlich im Gegensatz zu affektiert. Man sagt, ein Mensch verhält sich nicht natürlich, wenn er ja, schauspielerisch affektiert sich verhält. Hilft uns auch nicht weiter. So, und die vierte Bedeutung ist das Natürliche in Abgrenzung zum Übernatürlichen. Und wir können vielleicht mal ein Beispiel nehmen. Dieser Stift hier, würdet ihr sagen, der ist natürlich oder übernatürlich? Natürlich, okay. Und warum? Weil man ihn sieht? Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass alles, was man nicht sieht, übernatürlich ist. Ja? Also zum Beispiel die Luft. Also es geht schon in die richtige Richtung, aber es hilft uns noch nicht ganz weiter. Ja, es besteht aus Materie. Und ja, woran erkennt man das? Dass man ihn anfassen kann? Ja. Entschuldigung? Was inwiefern nachweisbar? Genau, genau. Also der Punkt ist, dass dieser Stift aus Materie oder aus Atomen besteht und man kann es daran erkennen, dass man ihn anfassen kann, aber man kann es auch daran erkennen, dass dieser Stift sich in einer bestimmten Art und Weise verhält. Wenn ich ihn jetzt nämlich loslasse, fällt er nach unten. Und man kann jetzt sagen, okay, das war Zufall, aber ich kann es noch ein zweites oder drittes Mal probieren. oder ich behaupte jetzt einfach mal, ich kann es so oft wiederholen, wie ich will, er wird immer nach unten fallen. Mit anderen Worten, dieser Stift scheint irgendeiner Form von Gesetzmäßigkeit zu unterliegen. Ja, ich denke, die Gesetzmäßigkeit kennt jeder von euch, ist das Gesetz der Schwerkraft. Und dieses Gesetz wurde halt nicht vom Menschen erschaffen, wie ein juristisches Gesetz, sondern das Gesetz ist einfach da, von Natur aus. Und deswegen bezeichnet man dieses Gesetz auch als Naturgesetz. Und, oder anders ausgedrückt, Naturgesetz, um es vielleicht noch verständlicher zu sagen, bedeutet, dass alles, was natürlich ist, einem Ursache-Wirkungsprinzip unterliegt. Und man könnte auch sagen, einer Wenn-Dann-Beziehung. Wenn ich den Stift loslasse, das ist die Ursache, dann fällt er nach unten, das ist die Wirkung. Und zwar deshalb, weil dieser Stift aus Atomen besteht und weil diese Atome den Naturgesetzen unterliegen. Oder anders ausgedrückt, diese Atome haben keinen freien Willen. Die können sich nicht entscheiden, wenn ich den Stift loslasse, ja, heute fallen wir mal nach unten oder nicht, sondern sie sind den Naturgesetzen ausgeliefert. Und das ist ein entscheidender Punkt, auf den ich gleich nochmal zurückkomme. Aber zumindest können wir an dieser Stelle festhalten, dass etwas dann natürlich ist, wenn es den Gesetzen der Natur unterliegt. Umgekehrt ist also etwas dann übernatürlich, wenn es den Gesetzen der Natur nicht unterliegt. Ich hatte es gerade schon gesagt, wenn der Stift beispielsweise nicht nach unten fallen würde, obwohl ich ihn loslasse. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man das Ganze im Weltraum, in der Schwerelosigkeit macht, dann fällt er ja nicht nach unten. Aber das heißt ja nicht, dass dort keine Gesetze herrschen, sondern ich kann ihn ja auch da, so oft ich will, loslassen, er wird jedes Mal nicht nach unten fallen. Auch das ist ja ein Gesetz. Ja, also das wäre ein Beispiel. Oder wenn ich jetzt ja, von einer Sekunde auf die andere diese Fernbedienung plötzlich in Gold verwandeln würde, das wäre übernatürlich, denn das geht nicht, das widerspricht den Naturgesetzen. Oder wenn ein toter Mensch plötzlich lebendig wird, das würde auch den Naturgesetzen widersprechen. Wie sieht es aus mit Außerirdischen? Nehmen wir mal an, es gäbe außerirdische Lebewesen, wären die übernatürlich? Nee, sie werden, also man kann es nicht endgültig beantworten. Sie werden erstmal, wenn sie außerirdisch sind, werden sie erstmal überirdisch, aber nicht übernatürlich. Übernatürlich werden sie dann, wenn sie nicht den Naturgesetzen gehorchen. Aber ich gehe mal davon aus, dass auch ein außerirdisches Lebewesen, falls es existieren würde, der Schwerkraft unterliegt. Also es wäre nicht übernatürlich. So, das heißt, wir können zusammenfassen. Wir haben gesagt, Gott ist das höchste Übernatürliche. Wir lassen offen, ob es ein Prinzip oder ein Wesen ist. Um es zusammenzufassen, Gott wäre dann das höchste Prinzip oder Wesen, das nicht den Gesetzen der Natur unterliegt. Und zwar deshalb, weil Gott, wenn es ihn gibt, die Welt und ihre Naturgesetze erschaffen hat. Er würde also über den Naturgesetzen stehen. Du hast gerade eine Frage? Ja, schwierige Frage. Dürfen wir das ans Ende verschieben? Ja, danke. Da muss ich auch noch selbst noch mal drüber nachdenken. Ja. gut. Das ist jetzt, wie gesagt, eine sehr allgemeine Definition. Wenn ich jemand von euch gefragt hätte, was versteht ihr unter Gott, hätte wahrscheinlich keiner von euch das geantwortet. Aber der Gedanke war halt auch, das möglichst weit zu fassen. Und alles andere ist entweder Teil davon. Also wenn man sagt, Gott ist allmächtig, das steckt hier im Grunde drin. Denn wenn er die Naturgesetze geschaffen hat und über den Naturgesetzen steht, dann kann er sie auch, ja, beherrschen und ist allmächtig. Oder andere Dinge würden schon zu sehr ins Detail gehen. Wenn man wie im christlichen Glauben sagt, Gott ist Liebe, stimmt laut dem christlichen Glauben, aber es würde halt schon zu starke Eingrenzungen an dieser Stelle machen, die wir noch an dieser Stelle noch nicht wollen. So, und die Frage ist jetzt, ist der Glaube an solch eine Art von höchstem Übernatürlichen realistisch? Das Einfachste wäre natürlich, wenn es sich beweisen ließe, ob es einen solchen Gott gibt, ja? Also zumindest potenziell könnte er sie beeinflussen, ja. Also wenn man davon ausgeht, dass er sie geschaffen hat. Ja, aber zumindest ist das eine Möglichkeit, die sich da auch eröffnet.
Eine Möglichkeit?
Richtig.
Ja,
ja.
Also sie geschaffen.
Stimmt, es steckt da noch nicht drin. Stimmt, stimmt. Man könnte natürlich trotzdem fragen, woher kommen die Naturgesetze?
Ja. Ich habe leider Fragen.
Stimmt. Gut, der einfachste Weg wäre natürlich jetzt, wenn diese Art von Gott beweisbar wäre. Also die naheliegendste Frage ist, ist dieser übernatürliche Gott beweisbar? Jetzt gibt es in der Wissenschaft zwei unterschiedliche, oder es gibt noch mehr, aber für diese Fragestellung zwei relevante Arten der Beweisführung. Das ist zum einen die naturwissenschaftliche Beweisführung und zum anderen die logische Beweisführung. Die naturwissenschaftliche Beweisführung ist aber in diesem Falle nicht anwendbar. Ich sage gleich noch genauer, warum. Aber im Grunde verrät es ja der Name schon, ein übernatürlicher Gott läge natürlich außerhalb des Nachweisbereichs der Naturwissenschaften. Denn die Naturwissenschaften befassen sich halt nur mal ausschließlich mit dem Natürlichen. Wie lässt sich das erklären, dass das außerhalb des Nachweisbereichs der Naturwissenschaften liegt? Da muss man besser verstehen, wie naturwissenschaftliche Beweisführung funktioniert. Es ist so, dass die naturwissenschaftliche Beweisführung dadurch funktioniert, dass man versucht, ein Phänomen wiederholt zu beobachten und dadurch nachzuweisen, dass es existiert. Also ich könnte zum Beispiel hergehen und sagen, ich behaupte, wenn man Wasserstoff und Sauerstoff miteinander vermischt, dann entsteht Wasser. Und jetzt könnte jemand von euch herkommen und sagen, nein, das glaube ich dir nicht, das glaube ich nicht, dass das so ist. Dann sage ich, ja, dann probier es doch, test es doch, mach doch ein Experiment. Wiederhol das doch, was ich gemacht habe und beobachte es selbst. Und man kann dieses Experiment dann so oft man will wiederholen und es wird jedes Mal Wasser entstehen. So funktioniert naturwissenschaftliche Beweisführung. Man versucht also mit eigenen Augen etwas nachzuprüfen, indem man es wiederholt. Oder ich könnte jetzt eine Bowlingkugel aus 10 Metern Höhe auf die Erde fallen lassen und sagen, das dauert so und so viele Sekunden, bis sie auf der Erde ankommt. Jemand anders, der es nicht glaubt, kann es nachprüfen. Und die Voraussetzung dafür, dass etwas wiederholt beobachtbar ist, dass es also bei Wiederholung immer sich wieder in der gleichen Art und Weise ereignet und dadurch nachprüfbar ist, ist natürlich, dass das Phänomen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Und gerade haben wir gesagt, Gott wäre per Definition übernatürlich und würde diesen Gesetzmäßigkeiten natürlich nicht unterliegen. Also selbst wenn ein Naturwissenschaftler behaupten würde, dass er Gott gesehen hätte oder in irgendeiner Form erfahren hätte, dann könnten andere Naturwissenschaftler nicht daherkommen und das nachprüfen. Denn wenn Gott nicht den Naturgesetzen unterliegt, dann kann er selbst entscheiden, wann und wem er sich zeigt und wann und wem nicht. Und deswegen wäre das Ganze halt nicht naturwissenschaftlich nachweisbar. Was bedeutet das Ganze? Also um es zusammenzufassen, wenn es einen übernatürlichen Gott gäbe, selbst wenn es ihn gäbe, wäre er nicht naturwissenschaftlich nachweisbar. Aber auch wenn es ihn nicht gäbe, wäre er nicht naturwissenschaftlich nachweisbar. Das heißt, um es umzudrehen, die Tatsache, dass er nicht naturwissenschaftlich nachweisbar ist, erlaubt natürlich keinen Rückschluss darauf, dass er nicht trotzdem existieren könnte. Und das hat eine entscheidende Implikation, auch wenn viele Atheisten das ungern hören. Aber nicht nur der Theismus, also der Glaube an Gott, sondern auch der Atheismus ist streng genommen eine Glaubensrichtung aus naturwissenschaftlicher Sicht. Denn auch die Nicht-Existenz Gottes ist naturwissenschaftlich nicht beweisbar. Das heißt, wenn man es sogar ganz genau nimmt, ist es falsch, wenn ein Atheist sagt, ich glaube nicht an Gott, weil das impliziert, dass er nicht glaubt, sondern eigentlich müsste es heißen, ich glaube daran, dass Gott nicht existiert. Und wenn beides eine Glaubensrichtung oder vielleicht kann man es noch weiter formulieren, wenn beides eine Form von Weltanschauung ist, dann ist natürlich das hat zwei Implikationen. Erstens, Atheisten und Atheisten können sich auf Augenhöhe begegnen, wenn sie sich eingestehen, dass beide in irgendeiner Art und Weise glauben. Und zweitens, die naheliegende Frage ist ja, welcher Glaube ist denn realistischer? Ist es realistischer, daran zu glauben, dass Gott existiert oder dass er nicht existiert? Und darauf werde ich gleich noch zurückkommen, auf diese Frage. Vorher aber noch, ich hatte gesagt, es gibt zwei Arten der Beweisführung. Vorher noch zur zweiten Form der Beweisführung, das ist die sogenannte logische Beweisführung. Und zwar ist das der Versuch, ich erkläre gleich noch genauer, was damit gemeint ist, der Versuch, aus sogenannten wahren Grundannahmen logisch herzuleiten, dass die Aussage, Gott existiert, richtig ist oder wahr ist. Das heißt, mit wahren Grundannahmen ist gemeint, man nimmt sich irgendeine Aussage, von der wir Menschen einfach ausgehen müssen, dass sie wahr ist. Wir können es zwar nicht endgültig beweisen, denn es heißt ja Grundannahme, es ist und bleibt eine Annahme, aber im Rahmen logischer Beweisführung versucht man, sich irgendetwas zu suchen, von dem man ausgehen muss, dass es wahr ist. Beispielsweise, die Welt existiert. Gut, man kann jetzt auch natürlich daran glauben, dass wir alle in einer Matrix leben, aber bis auf Weiteres, bis nicht das Gegenteil bewiesen ist, denke ich, kann man erstmal davon ausgehen, dass diese Welt existiert. Oder eine andere Grundannahme wäre, wir Menschen können in irgendeiner Form denken. Denn wenn man das nicht annehmen würde, wäre alles, was ich jetzt gerade sage, Unsinn. Denn in dem Moment, wo jeder von uns den Mund aufmacht und in irgendeiner Form Wert beansprucht für das, was er sagt, muss er ja schon davon ausgehen, dass er in irgendeiner Form denken kann. Sonst wäre das ja Unsinn. So, und es gibt jetzt bezogen auf die Gottesfrage sehr viele Formen, sehr viele Versuche, Gott logisch zu beweisen. Und ich wollte nur auf zwei genauer eingehen, das ist der sogenannte kausale und der teleologische Gottesbeweis. Also nicht theologisch, sondern teleologisch, das heißt, hat etwas mit Zielgerichtetheit zu tun und kausal hat etwas mit Ursache-Wirkung zu tun. So, wie gesagt, jeder logische Gottesbeweis geht von einer Grundannahme aus. Die Grundannahme des kausalen Gottesbeweises lautet, etwas natürlich Existierendes kann niemals aus dem Nichts oder aus sich selbst heraus entstehen, sondern es benötigt immer eine externe Ursache. Das zeigt uns einfach die Realität. Ein paar Beispiele. Regen. Es regnet einfach nicht aus heiterem Himmel, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern Regen erfordert immer eine Ursache. In diesem Falle eine bestimmte Kombination aus Wolken, Wassertropfen und Schwerkraft. Oder auch ein Tier kann niemals aus sich selbst heraus entstehen, sondern es muss immer von anderen Tieren gezeugt und damit verursacht werden. So, und wenn das aber tatsächlich der Fall ist, und das zeigt uns ja die Realität, dass alles natürlich existierende eine Ursache hat, dann kann man diese Ursache-Wirkungskette natürlich zurückgehen. Also man kann sagen, okay, wo kommt dieses Tier her? Es wurde von zwei anderen Tieren gezeugt. Wo kommen diese Tiere her? Und so weiter. Je nachdem, ob man jetzt an die Evolution glaubt oder nicht, landet man dann irgendwann bei anderen Lebewesen, kommt zurück zu irgendwelchen Einzellern und fragt sich dann, okay, was hat denn jetzt diese Einzeller verursacht? Ja, die bestehen aus Molekülen und die wurden durch irgendwelche chemischen Reaktionen verursacht. Man fragt, wo kommen die Moleküle her? Ja, die haben sich aus bestimmten Atomen gebildet. Wo kommen die Atome her? Ja, die sind durch den Urknall entstanden. Ja, und wo kommt der Urknall her? Und spätestens an dieser Stelle geraten Physiker halt an ihre Grenzen. Also warum sollte der Urknall ausgerechnet als einziges natürlich existierendes Phänomen keine Ursache haben? Oder anders gesagt, hätte der Urknall keine Ursache, dann wäre er übernatürlich. Jetzt gehen manche Physiker her und sagen, ja gut, der Urknall oder unser Universum ist aus einem anderen Universum entstanden. Denn es gibt nicht nur ein Universum, sondern wir leben in einem Multiversum. Kann man fragen, okay, wo kommt das Multiversum her? Also es löst nicht das Problem. Ich denke oder hoffe, dass es deutlich geworden ist. Und deswegen lautet die Schlussfolgerung des kausalen Gottesbeweises, auch das natürliche Universum bzw. dessen Urknall muss durch irgendetwas verursacht worden sein, um real existieren zu können. Andernfalls wäre der Urknall übernatürlich. Und das Fazit des kausalen Gottesbeweises lautet, das natürliche Universum oder meinetwegen auch Multiversum, je nachdem, woran man glaubt, benötigt irgendeine erste Ursache. Und diese Ursache muss von Ewigkeit her existieren, sonst wäre sie ja wieder Teil dieser Ursache-Wirkungskette. Und das Problem wäre nicht gelöst. Wenn es aber eine erste Ursache wäre, die von Ewigkeit her existiert, dann wäre sie ja per Definition übernatürlich. Und das kann man, wenn man will, als Gott bezeichnen. Der andere Gottesbeweis wird als teleologischer Gottesbeweis bezeichnet. Der hat eine etwas andere Herangehensweise. Und zwar wird gesagt, die Realität zeigt uns, dass aus einem Zustand der Unordnung oder Ziellosigkeit niemals zufällig und ohne planerischen Eingriff etwas Geordnetes und Zielgerichtetes entstehen kann. Also aus Unordnung, wenn man jetzt irgendwas schüttelt, aus Unordnung wird nicht einfach Ordnung, es sei denn, irgendjemand räumt auf, irgendjemand sorgt für Ordnung. Und beispielsweise wird gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit oder dass es jenseits jeder mathematischen Wahrscheinlichkeit läge, dass aus den Atomen des Urknalls zufällig und ohne planerischen Eingriff beispielsweise wir Menschen entstanden sind, die logisch denken können, die kommunizieren können, die sich lieben oder hassen können. Oder es wird gesagt, auch von vielen Physikern, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass die gesamte Feinabstimmung der verschiedenen physikalischen Naturkonstanten einfach so passiert ist. Also nur eine minimale Abweichung würde dazu führen, dass die Erde oder wir Menschen überhaupt nicht existieren würden. Und die Frage ist, kann das Zufall sein? Kann man darüber diskutieren? Also zumindest ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, wird gesagt im teleologischen Gottesbeweis. Und deswegen wird das Fazit gezogen, dass das natürliche Universum und das Leben einen übernatürlichen Planer benötigen, der in irgendeiner Form Ordnung in dieses Chaos gebracht hat. Und den kann man natürlich dann auch, wenn man möchte, wieder als Gott bezeichnen. Die Frage ist, ist das jetzt wirklich ein Beweis? Meiner Meinung nach nicht, zumindest kein zwingender Beweis. Denn erstens, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit der Nicht-Existenz Gottes gering ist, ist sie nicht gleich null. Also zumindest wäre es theoretisch denkbar, dass Gott nicht existiert. Und es sind, wie gesagt, logische Gottesbeweise. Das heißt, die spielen sich letztlich in unserem Denken, in unserem Kopf ab. Und das bedeutet nicht zwangsläufig, dass Gott real existiert. Man müsste Gott quasi real begegnen in der Realität, um wirklich feststellen zu können, ob er real existiert. Das heißt, die eigentlich entscheidende Frage ist nicht, ist Gott beweisbar, sondern ist es realistisch, an ihn zu glauben oder nicht? Hatte ich ja schon gesagt. Das war jetzt sozusagen die Hinführung zum Thema. Man kann natürlich auch noch weitergehen und sagen, oder vielleicht ist es sogar sinnvoll, noch einen Schritt zurückzugehen und nicht zu fragen, ist es realistisch, an einen übernatürlichen Gott zu glauben, sondern ist es realistisch, überhaupt an etwas Übernatürliches zu glauben, als ersten Schritt. Und genau das wollen wir jetzt tun. Wie gesagt, beides ist ein Glaube, der Glaube daran, dass etwas Übernatürliches existiert und der Glaube daran, dass etwas Übernatürliches nicht existiert. Und dafür gibt es in der Philosophie auch Fachbegriffe. Der Glaube daran, dass etwas Übernatürliches nicht existiert, also dass alles, was es gibt, letztlich natürlich ist, letztlich Natur ist, wird als Naturalismus bezeichnet. Liegt auf der Hand. Und der Glaube daran, dass es etwas Übernatürliches gibt, wird als Supranaturalismus bezeichnet. Also Supra heißt über das Natürliche hinausgehend. So, und die Frage ist jetzt, welche dieser Glaubensrichtungen oder Weltanschauungen ist realistischer? Fangen wir mal mit dem Naturalismus an, also dem Glauben daran, dass etwas Übernatürliches nicht existiert. So, was sind die Annahmen? Erstens, das natürliche Universum, ich habe es gerade schon angedeutet, wenn es nichts Übernatürliches gibt, kann das natürliche Universum natürlich auch keinen übernatürlichen Ursprung haben, sondern man muss letztlich davon ausgehen, dass das Universum aus dem Nichts entstanden ist, dass es also einfach da ist. Zweitens, wenn es nichts Übernatürliches gibt, dann besteht letztlich alles aus natürlicher Energie und Materie. Und, wir haben es vorhin gesehen, es unterliegt den Gesetzen der Natur. Oder einfach ausgedrückt, alles Existierende ist letztlich irgendeine Form von energiebasierter Reaktion zwischen Atomen. Das aber würde heißen, dass auch wir Menschen, und zwar nicht nur unser Körper, sondern auch unser Denken, Empfinden und Handeln, letztlich nur aus Atomen besteht. Oder aus Reaktionen zwischen Atomen. Und da ist eben die Frage, wie realistisch ist das? Und um diese Frage zu beantworten, muss man besser verstehen, wie Atome funktionieren. Wir haben es gerade gesehen bei dem Stift, den ich habe fallen lassen. Die Realität zeigt, dass Atome keinen eigenen Willen haben, sondern dass sie in ihrem Verhalten den Naturgesetzen unterliegen. So, was würde das bedeuten, wenn wir Menschen ausschließlich aus Atomen bestehen? Konsequent zu Ende gedacht. Wenn wir ausschließlich aus Atomen bestehen, die keinen Willen haben, könnten auch wir Menschen, ja, zu Ende gedacht, keinen eigenen Willen besitzen, keinen eigenständigen Willen besitzen. Denn die Frage ist, wo sollte unser Wille sitzen? Also üblicherweise wird gesagt, okay, der freie Wille des Menschen oder die Entscheidungsfreiheit des Menschen sitzt im Gehirn, das ist unsere Schaltzentrale. Aber wenn das Gehirn nur aus Atomen besteht und Atome den Naturgesetzen gehorchen und ja nicht frei sind, sich nicht von den Naturgesetzen abhängig machen können und unsere Entscheidung letztlich dann eine Reaktion von diesen Atomen ist, wie soll unser Wille dann frei sein? Wir müssten quasi aus uns heraustreten können, zum Beispiel indem wir eine Seele besitzen. Und dort müssten die Entscheidungen getroffen werden, die sich dann in einem zweiten Schritt in den atomaren Reaktionen in unserem Gehirn niederschlagen. Aber der freie Wille selbst kann nicht aus Atomen bestehen, denn Atome haben keinen Willen, sondern unterliegen den Naturgesetzen. Häufig wird dann gesagt, ja, aber das Gehirn ist total komplex und durch diese Komplexität entsteht dann irgendwie auf mystische Weise ein eigenständiger Wille. Das ist ein mögliches Gegenargument, auf das ich gleich auch noch eingehen werde. Aber an dieser Stelle, oder ich werde versuchen zu zeigen, warum das Argument meiner Meinung nach nicht stimmt. Aber an dieser Stelle, denke ich, können wir festhalten, wenn wir wirklich aus willenlosen Atomen ausschließlich bestehen, dann können wir auch keinen Willen haben. Denn wo soll dieser Wille sitzen? Im Gehirn oder im Herzen, wenn wir eine Herzensentscheidung treffen? Im Bauch, wenn wir eine Bauchentscheidung treffen? Macht nicht wirklich Sinn, meiner Meinung nach. Ein zweiter Punkt, vielleicht noch gravierender. Wenn wir ausschließlich aus Atomen bestehen, die von den Naturgesetzen abhängig sind, wie dieser Stift, den ich habe fallen lassen, dann können wir auch nicht eigenständig von den Naturgesetzen unabhängig denken. Denn das Gleiche, was für unseren Willen gilt, würde auch für unser Denken gelten. Auch unser Denken, unsere Gedanken, das, was wir dann auch letztlich sagen, auch das wäre nur eine chemische oder eine biochemische Reaktion zwischen Atomen in unserem Gehirn. Und wenn diese Atome den Naturgesetzen gehorchen, dann könnten wir unsere Gedanken ja gar nicht steuern. Unsere Gedanken werden ja quasi durch die Naturgesetze gesteuert. Und auch hier würde gelten, wir müssten aus uns heraustreten. Wir müssten unsere Atome steuern können, um aktiv, eigenständig zu denken, wenn unser Denken wirklich nur aus Atomen besteht. Und noch weiter oder vielleicht etwas praxisnäher, wenn wir ausschließlich aus Atomen bestehen, dann sind auch Phänomene wie Liebe und Gerechtigkeit letztlich, wenn man es konsequent zu Ende denkt, wertlos. Da auch sie nur biochemische Illusionen oder Reaktionen in unserem Gehirn wären. Also beispielsweise die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind oder wenn wir uns ergriffen fühlen von einem Film, der in irgendeiner Form Menschen zur Gerechtigkeit verhilft oder was auch immer. Das wäre alles letztlich nicht real. Es wäre letztlich etwas, was unsere Atome in unserem Gehirn uns durch die biochemischen Reaktionen vorgaukeln. Und man kann natürlich dann fragen, okay, aus naturalistischer Sicht, wie sinnvoll ist es dann, sich überhaupt noch für diese Welt einzusetzen, für Liebe und Gerechtigkeit, wenn das Ganze nur eine Illusion ist oder eine biochemische Reaktion. Jetzt kann man, das ist jetzt erstmal versucht, das möglichst neutral darzustellen. Man kann jetzt natürlich darüber diskutieren. Das ist jetzt kein Beweis, dass es nicht wirklich so ist. Also jemand von euch kann jetzt dahergehen und sagen, ja, ich glaube daran, dass wir Menschen keinen Willen haben. Wir funktionieren halt einfach. Wir bestehen aus Atomen und wir verhalten uns in einer bestimmten Art und Weise, weil wir von unseren Atomen so gesteuert werden. Und die Atome werden wiederum von den Naturgesetzen gesteuert. Und da kann ich dann auch nicht das Gegenteil beweisen. Da kann ich sagen, okay, ich denke das nicht, aber ich kann nicht das Gegenteil beweisen. Oder man kann sagen, jemand von euch kann sagen, ich glaube tatsächlich daran, Liebe und Gerechtigkeit ist eine biochemische Reaktion, ist ausschließlich eine biochemische Illusion im Gehirn. Da kann ich auch nicht das Gegenteil beweisen. Ich glaube nicht, dass es so ist und ich möchte auch nicht glauben, dass es so ist, aber ich kann es halt nicht beweisen. Es gibt aber einen Punkt, über den man nicht diskutieren kann. Und das ist die Frage, ob wir Menschen diskutieren können. Denn in dem Moment, wo wir diskutieren, setzen wir genau das ja schon voraus. Und das Problem ist, um sinnvoll diskutieren zu können, muss man ja bereits annehmen, dass man denken kann. Denn wenn wir diskutieren, benutzen wir Argumente, Pros und Kontras und um Argumente sinnvoll zu ordnen, etc., brauchen wir unser Denken. Das heißt, es gibt eine Sache im Leben, über die Menschen nicht diskutieren können, und das ist die Frage, ob sie denken können. Denn in dem Moment, wo sie den Mund aufmachen und anfangen zu diskutieren und für sich beanspruchen, dass das irgendeinen Wert hat, müssen sie genau das, wogegen sie argumentieren, bereits voraussetzen. Und das ist genau der Punkt, an dem der Naturalismus, der daran glaubt, dass alles aus Atomen besteht, an seine Grenzen gerät. Denn das Problem ist, in dem Moment, wie ich es gerade gesagt habe, in dem Moment, in dem wir darüber nachdenken, ob wir eigenständig denken können, setzen wir genau das ja bereits voraus. Oder umgekehrt formuliert, wenn jemand, also ein Naturalist in diesem Falle, gegen das Übernatürliche argumentiert, wenn er also argumentiert, dass alles aus Atomen besteht, dass die den Naturgesetzen gehorchen, dann argumentiert er unbewusst oder ungewollt auch gegen das eigenständige Denken. Denn wenn wir nur aus Atomen bestehen, die den Naturgesetzen gehorchen, können wir nicht eigenständig, also unabhängig von den Naturgesetzen denken. Oder anders formuliert, ein Naturalist, der gegen das Übernatürliche argumentiert, entzieht eigentlich seiner eigenen Argumentation die Basis, die Grundlage. Denn ohne das Übernatürliche könnte er selbst gar nicht argumentieren. Das heißt, um es anders zu formulieren, ein eigenständiges, unabhängiges Denken, wenn man davon ausgehen möchte oder muss, dass es das gibt, erfordert in irgendeiner Form eine Unabhängigkeit von den Naturgesetzen. Und genau das ist ja definiert als übernatürlich. Also zum Beispiel müssten wir davon ausgehen, dass wir Menschen eine Seele besitzen und dass in dieser Seele unser Denken stattfindet, dass wir in dieser Seele freie Entscheidungen treffen können, dass in dieser Seele, die ja unsere Persönlichkeit, unsere Identität ausmacht, wir auch Werte wie Liebe und Gerechtigkeit empfinden und dass all diese Dinge dann aber, weil wir in einer natürlichen Welt leben und einen natürlichen Körper haben, sich erst in einem zweiten Schritt dann niederschlagen, manifestieren in unserem natürlichen Körper und dann letztlich in den biochemischen Reaktionen. Aber wenn man beispielsweise beobachtet, dass Menschen, die Liebe empfinden, irgendwelche stärkere Hormonausschüttungen haben, dann ist das ja kein Beweis dafür, dass diese Hormonausschüttung die Liebe ist, sondern es könnte eben sein, dass Liebe in der Seele stattfindet und sich dann in einem zweiten Schritt in einer höheren Hormonausschüttung im Körper äußert. Und es gibt tatsächlich auch atheistische, sogar Naturwissenschaftler, die das zugeben mussten. Professor Haldane, ein sehr berühmter Genetiker, hat einst geschrieben, wenn ich davon ausgehe, dass die Prozesse meines Verstands, also meines Denkens, ausschließlich durch die Bewegungen der Atome in meinem Gehirn bestimmt werden, wenn letztlich mein Denken ausschließlich aus Atomen besteht, dann ist die Annahme unbegründet, dass meine Ansichten folgerichtig sind. Dann kann ich mich auf mein Denken letztlich nicht mehr verlassen. Denn wie können Atome, die nur den Naturgesetzen gehorchen, irgendeine Form von Folgerichtigkeit oder Wahrheit produzieren? Sie produzieren einfach Reaktionen. So, wenn ich aber mich auf mein eigenes Denken nicht mehr verlassen kann und damit auch auf meine eigene Annahme, dann ist natürlich auch die Annahme unbegründet, dass mein Verstand aus Atomen besteht. Dadurch ist nicht bewiesen, dass es falsch ist, aber zumindest zeigt es, dass ein Naturalist seine eigene Weltanschauung nicht argumentativ begründen kann. Und interessanterweise oder leider ist Professor Haldane auch Atheist geblieben. Nicht wirklich verständlicherweise, meiner Meinung nach. C.S. Lewis hat es umgekehrt formuliert, er sagt, der Verstand des Menschen ist jener kleine, verräterische Spalt in der Natur, der uns anzeigt, dass es noch etwas außerhalb der Natur und über sie hinaus gibt, also etwas Übernatürliches. Wie gesagt, es gibt einige Gegenargumente, die man jetzt anbringen kann, als Naturalist oder auch als Atheist. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Bevor ich das mache, wollte ich kurz auf den Supranaturalismus eingehen und da die Grundannahmen und Konsequenzen vorstellen. Ja, gerne.
Und zwar zum Naturalismus. Sie sind jetzt auf das Denken eingegangen, aber es gibt ja sehr viele Philosophen, die den Naturalismus befürworten und die dann sehr stark auf den Willen eingehen, sagen, dass der Mensch keinen freien Willen hat, dass wir halt eben von gewissen Umwelteinflüssen, von Genetik oder was auch immer bestimmt werden, was unseren Willen angeht. Wir haben jetzt das Denken sehr stark ausbreitet. Ich würde nochmal mit einem Willen nachhaken, weil ja auch Martin Luther gesagt hat, entweder sind wir von Gott geritten oder vom Teufel. Also er sagt ja selber, unsere Willensfreiheit ist ja da auch ziemlich eingeschränkt.
Ja, ja. Also erstmal der Grund, dass ich jetzt mich so stark auf den Verstand oder aufs Denken fokussiert habe, war, weil das eben der Punkt ist, wo man letztlich nicht drüber argumentieren kann, was man letztlich in dem Moment, wo man redet oder denkt, schon annehmen muss. Das mit dem Willen hatte ich zumindest am Rande kurz erwähnt. Also ich denke, worüber wir uns einig sind, ist, dass kein Mensch einen vollkommen freien Willen hat. Jeder Mensch ist beeinflusst durch Genetik, durch Erziehung, durch Einflüsse, soziale Einflüsse, gesellschaftliche Einflüsse. Die Frage ist, haben wir aber in irgendeiner Form eine Entscheidungsfreiheit innerhalb eines bestimmten Rahmens? Und da stimme ich Ihnen zu, da sagen naturalistische Philosophen, nein, das kann nicht sein. Also im Naturalismus kann es nicht nur keinen freien, sondern auch keinen eigenständigen Willen geben. Klar, denn wie gesagt, wir würden ausschließlich aus Atomen bestehen, die den Naturgesetzen unterliegen. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass irgendeine Form von Entscheidungsfreiheit im Gehirn sitzt, aber das Gehirn nur aus diesen Atomen besteht, dann kann es konsequent zu Ende gedacht keine Eigenständigkeit, keine Unabhängigkeit von den Naturgesetzen geben. Das mit Luther ist ein komplizierteres Problem. Man kommt natürlich beim ganzen Thema Wille auch noch man kommt nicht vorbei an der Prädestinationslehre, also an der Frage, ist alles vorherbestimmt von Gott oder ist erst ab einem bestimmten Zeitpunkt, also ab dem Punkt der Bekehrung, die eine freie Entscheidung ist, ist erst danach alles sozusagen vorherbestimmt, weil man seinen Willen Gott oder Jesus übergibt. Das ist aber so ein komplexes Thema, ich glaube, da bedarf es eines eigenen Vortrages, ja. Also, um es gegenüberzustellen, was sagt im Gegensatz dazu der Supranaturalismus? Das geht schneller, weil es im Grunde jetzt in den meisten Fällen einfach das Gegenteil ist. Erstens, es wird eben davon ausgegangen, dass es etwas Übernatürliches gibt und insofern, dass das natürliche Universum seinen Ursprung nicht im Nichts, sondern etwas Übernatürlichem hat. Dann eröffnet der Supranaturalismus natürlich die Möglichkeit, dass wir Menschen nicht nur einen natürlichen Körper besitzen, sondern auch eine übernatürliche Seele. War ich ja vorhin schon drauf eingegangen. Und im Supranaturalismus wird dann üblicherweise davon ausgegangen, dass diese Seele unsere individuelle, unsterbliche Identität ist. Sowie das Zentrum unseres eigenständigen Denkens, Empfindens und Handelns, das sich erst in einem zweiten Schritt dann in unserem natürlichen Körper äußert. Das heißt, um es mal kurz gegenüberzustellen, denn ein Naturalist würde sagen, wir Menschen sind ein Körper. Also der Körper ist alles, woraus wir bestehen. Und ein Supranaturalist würde sagen, wir Menschen sind eine Seele. Das, was uns als Mensch ausmacht, unsere Identität, unsere Persönlichkeit, ist unsere Seele. Wir sind eine Seele und wir haben einen Körper. Und ein Naturalist würde sagen, wir sind ein Körper und mehr ist da nicht. So, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es so eine Seele gibt, was wären die Konsequenzen? Erstens, zumindest prinzipiell, wären wir Menschen zum eigenständigen Denken, Empfinden und Handeln in der Lage. Nicht völlig frei, aber innerhalb gewisser Grenzen. Emotionen wie Liebe und Gerechtigkeit wären keine biochemischen Illusionen, sondern sie wären wirklich real. Und das ist ein interessanter Punkt. Auch viele Menschen, die nicht an Gott glauben, und auch viele atheistische Philosophen gehen eigentlich implizit davon aus, dass es so etwas wie die Würde des Menschen gibt. Das ist also, dass unser Leben einen höheren Wert hat. Die Frage ist nur, ist es realistisch, an sowas zu glauben, wenn man Naturalist ist? Also wie soll es eine Würde des Menschen oder wie soll das Leben einen höheren Wert haben, wenn wir Menschen nur aus Atomen bestehen? Also ich meine, dieses Pult, an dem ich hier stehe, besteht auch nur aus Atomen. Warum sollte ich mehr wert sein als dieses Pult, wenn ich nur aus Atomen bestehe? Oder warum sollte es schlecht sein, ein Kind abzutreiben, wenn ein Kind nur aus Atomen besteht? Würde jetzt ein Naturalist sagen, konsequent zu Ende gedacht. Oder viele Atheisten sagen auch, dass wir Menschen verantwortlich sind für das, was wir tun. Also letztlich ist ja auch das, wovon die Justiz unter anderem, worauf die Justiz unter anderem fußt, dass Menschen vor Gericht gestellt werden für das, was sie tun, dass sie zur Verantwortung gezogen werden. Aber wie sollen wir verantwortlich sein für etwas, wenn wir gar keinen eigenständigen Willen haben, weil wir nur aus Atomen bestehen, die den Naturgesetzen gehorchen? Also ich denke, ich hoffe, es wird deutlich, dass es Dinge gibt im Leben, wie zum Beispiel die Würde des Menschen, wovon eigentlich jeder, wo jeder spürt, ja, das gibt es, das ist in irgendeiner Form wahr. Aber wenn man dann überlegt, was ist eigentlich die Weltanschauung, die ich habe, wenn man an nichts Übernatürliches glaubt, kann es das eigentlich gar nicht geben. Und das ist für mich immer ein, ja, finde ich, ein guter Ansatzpunkt, auch mit Nichtchristen oder mit Atheisten zu sprechen. Sie zu fragen, woran glauben Sie eigentlich, ob Sie an so etwas wie die Würde des Menschen glauben und dann weiter zu fragen, ja, wie kann sowas denn sein, wenn alles nur aus Atomen besteht. Und eine weitere Konsequenz des Supranaturalismus, die Existenz eines Lebens nach dem Tod wäre zumindest nicht unmöglich. Das heißt nicht, dass es das unbedingt geben muss, aber umgekehrt im Naturalismus kann es es nicht geben, denn wenn wir nur aus einem Körper bestehen, der nur aus Atomen besteht, dann ja, zerfallen diese Atome, wenn wir sterben, zu Staub. Und der Glaube an eine Seele würde zumindest die Möglichkeit eröffnen, denn eine Seele bestünde ja nicht aus Atomen, würde zumindest die Möglichkeit eröffnen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass diese Seele unsterblich ist. So, es gibt, wie gesagt, einige Gegenargumente von naturalistischer Seite, die dann auch zugleich zumindest potenzielle Probleme des Supranaturalismus darstellen. Man kann nämlich zum Beispiel fragen, zeigen die Naturwissenschaften nicht tatsächlich, dass wir Menschen nur aus Energie und Materie bestehen? Also es lässt sich ja zeigen, dass gewisse Gedanken mit bestimmten Gehirnströmen einhergehen oder dass, wenn wir Liebe empfinden, dass das mit gewissen Hormonausschüttungen einhergeht. Weiß nicht, habt ihr dazu eine Meinung zu diesem Gegenargument? Also letztlich ist die Frage falsch gestellt, denn die Naturwissenschaften können gar nicht zeigen, dass wir Menschen nur aus Energie und Materie bestehen. Denn um das zu beantworten oder um das tun zu können, müsste man erstmal klären, was ist überhaupt der Mensch? Was die Naturwissenschaften nämlich zeigen können, ist, dass der menschliche Körper nur aus Energie und Materie besteht. Und die Frage ist aber, ist der menschliche Körper alles oder gibt es eben eine Seele? Und wenn es eine Seele gäbe, läge sie außerhalb des Gegenstandsbereichs der Naturwissenschaften. Und ähnlich kann man es dann auch bei den anderen Dingen sagen, zeigen die Naturwissenschaften nicht, dass wir Menschen keinen eigenständigen Willen besitzen. Es gibt, weiß nicht, ob es der ein oder andere von euch kennt, das sogenannte Libet-Experiment. Benjamin Libet ist ein amerikanischer Forscher, Naturwissenschaftler. Und das war gar nicht sein Ziel, aber sein Experiment wurde damals so interpretiert, dass es zeigen würde, dass wir Menschen keinen eigenständigen Willen besitzen. Und zwar wurden Menschen untersucht, die eine bestimmte motorische Ausführung machen, also zum Beispiel ihren Arm heben. Und es wurde zum einen beobachtet, wann beginnt diese motorische Ausführung. Zum anderen sollten die Menschen berichten, in welchem Moment ihnen diese motorische Ausführung, also diese Willensentscheidung, diese Ausführung durchzuführen, bewusst geworden ist. Und interessanterweise konnte die Bewegung des Arms eher beobachtet werden, bevor der Proband gesagt hat, dass diese Bewegung ihm bewusst war. Dadurch wurde dann geschlussfolgert, dass unser Handeln eigentlich unbewusst ist und nicht von uns selbst gesteuert ist. Das Problem ist nur, dass diese Armbewegung objektiv gemessen werden konnte und die Bewusstwerdung halt subjektiv berichtet wurde. Und man weiß halt nicht, ja, welche Vorgänge oder welcher zeitliche Verzug da im Gehirn noch dazwischen war. Und vor allem, wenn es einen eigenständigen Willen gäbe, läge er ja, wie gesagt, ohnehin in unserer Seele und damit außerhalb des Gegenstandsbereichs der Naturwissenschaften. Also der Versuch überhaupt, über den eigenständigen Willen naturwissenschaftlich zu forschen, ist eigentlich ja, per se absurd. Ja, ich kann mich dazu entscheiden, den Arm zu bewegen.
Ja, aber es gibt manchmal auch quasi ungefährliche Bewegungen zu machen. Also, ich wollte einfach
okay. Ja, nachdem sie ihm bewusst geworden ist, dass sie ihn bewegt haben, weil es ja unwillkürlich war.
Genau.
Ja, das ist noch ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall noch ein zusätzlicher Grund.
Ja, ich finde es eigentlich relevant, dass das eine einfache Armbewegung nicht über einen freien Willen ist.
Stimmt, zumindest wenn sie unwillkürlich ist.
Ja, und komplexe Entscheidungen nicht abwählen.
Ja.
Das ist einfach nur bewegt gewesen, und man kann man jetzt machen, das ist groß nachdenken und das Bild leisten.
Stimmt, das ist ihren Affekt, der mir dann im Nachhinein bewusst wird. Aber man muss auch sagen, dass es meines Wissens gar nicht die Absicht war von Libet, irgendwie den eigenständigen Willen zu widerlegen mit diesem Experiment. Meines Wissens wurde es eher nachträglich so interpretiert. Aber auf jeden Fall richtig, was du gesagt hast. Oft wird auch gesagt, zeigen die Naturwissenschaften, dass unser Denken nur ausschließlich durch Neuronen erklärbar ist. Das hatte ich schon gesagt. Ja, unser Gehirn ist ein neuronales Netz. Das besteht aus sogenannten Neuronen und Gliazellen. Aber die bestehen halt auch wieder, wenn man es ja, zu Ende führt, aus Atomen letztlich, die den Naturgesetzen unterliegen. Und häufig wird dann gesagt, okay, die Atome sind so komplex miteinander verbunden, dass durch diese Komplexität dann irgendwie dann doch ein eigenständiger Wille oder ein eigenständiges Denken möglich ist. Das Ganze wird in der Philosophie auch als Emergenz bezeichnet. Das Problem ist nur, dass wenn es sowas gäbe oder wenn das tatsächlich der Fall wäre, den Atomen ja eine völlig andere Kategorie von Eigenschaften zuordnen würde. Also vorher würden die Atome den Naturgesetzen gehorchen und dann durch das komplexe Zusammenspiel plötzlich nicht mehr. Aber wenn sie den Naturgesetzen nicht mehr gehorchen würden, dann wäre das ja übernatürlich. Also Emergenz, wenn es sowas tatsächlich gäbe, die aufgrund der Komplexität aber nie nachweisbar wäre, wäre Emergenz quasi auch per Definition übernatürlich. Und letztes Gegenargument, zeigen die Naturwissenschaften nicht, dass unsere Emotionen nur Biochemie sind. Auch da hatte ich es vorhin schon gesagt, ja, gewisse Emotionen gehen mit bestimmten biochemischen Reaktionen wie Hormonausschüttungen einher. Aber nur weil sie miteinander korrespondieren, bedeutet nichts, sagt das ja noch nichts darüber aus, was von beiden jetzt das andere kausal verursacht hat. Also empfinden wir Liebe, weil unsere Hormone verrückt spielen? Oder spielen unsere Hormone verrückt, weil wir Liebe empfinden? Und ein Supranaturalist würde halt Letzteres sagen. Und das Gegenteil lässt sich naturwissenschaftlich halt auch nicht beweisen. Ich gehe auch im Buch, also für diejenigen, die es interessiert, noch auf mehr Gegenargumente einzugehen, da gehe ich in meinem Buch auch drauf ein. Jetzt würde ich abschließend gerne noch zur eigentlich übergreifenden Frage kommen, nämlich ist der Glaube an einen übernatürlichen Gott realistisch? Also ich meine, jeder von euch hat jetzt sozusagen gegenübergestellt gesehen, was sind die Annahmen des Glaubens an das Übernatürliche und des Glaubens, dass es das Übernatürliche nicht gibt. Und letztlich muss jeder selbst entscheiden, ob er an eine Seele glaubt, und ob er an eigenständiges Denken, an eigenständigen Willen, an Liebe und Gerechtigkeit glaubt oder nicht. Aber zumindest müsste klar sein, wenn man davon ausgehen möchte, dass wir eigenständig denken können, und das müssen wir in dem Moment, wo wir denken und reden und dafür irgendeine Form von Wahrheit beanspruchen, dann müssen wir davon ausgehen, dass es etwas gibt, was von biochemischen Reaktionen, die den Naturgesetzen unterliegen, abhängig ist. Und dann landet man halt beim Übernatürlichen. So, jetzt aber zur Frage nach der Existenz eines übernatürlichen Gottes. Und da können wir zwei Argumentationsstränge zusammenführen. Der erste, letztlich ist es eine Zusammenfassung von Dingen, die ihr schon gehört habt. Der erste ist, jede natürliche Existenz unterliegt per Definition, so ist es definiert, den Naturgesetzen. Also dem Ursache-Wirkungsprinzip, dem Wenn-Dann-Prinzip. Wie mit dem Stift, wenn ich ihn loslasse, Ursache, dann Wirkung fällt er nach unten. Das gilt für alles Natürliche. Das macht Naturgesetze aus. Und das Argument war, wie gesagt, dass auch das natürliche Universum irgendeine Ursache haben muss. Warum sollte es sonst real existieren, wenn alles natürlich eine Ursache hat? Und diese Ursache müsste, zu Ende gedacht, übernatürlich sein, denn nur das Übernatürliche benötigt selbst keine natürliche Ursache, weil es ja von Ewigkeit her existieren könnte, weil es den Naturgesetzen, dem Ursache-Wirkungsprinzip nicht unterliegt. Das heißt, und das war ja das Argument des kausalen Gottesbeweises, dass zumindest anzunehmen wäre, dass unser natürliches Universum seinen Ursprung in einer ersten übernatürlichen Ursache hat. Die Frage ist nur dann, was ist das für eine erste übernatürliche Ursache? Und das ist der zweite Argumentationsstrang. Wir hatten gesehen, dass nicht nur ein eigenständiger Wille oder Liebe und Gerechtigkeit, sondern vor allem auch ein eigenständiges Denken eine Unabhängigkeit von den Naturgesetzen erfordert. Ansonsten ja, könnten wir nicht eigenständig denken, sondern nur so, wie die Naturgesetze es uns dazu ja, bringen. Und der Glaube an das eigenständige Denken würde also etwas Übernatürliches erfordern. Und da wir genau davon ausgehen müssen, sobald wir Wahrheit für das beanspruchen, was wir sagen und denken, müssten wir voraussetzen, dass es irgendetwas, dass es so eine Art übernatürliche Denkfähigkeit gibt, dass wir also eine übernatürliche Denkfähigkeit besitzen. Man könnte auch sagen, eine übernatürliche Intelligenz. Das ist übrigens ein interessanter Punkt. Manche Menschen fragen, ja, gibt es etwas Übernatürliches? Ich kann nicht daran glauben, ich glaube nicht an Wunder. Eigentlich das Übernatürliche schlechthin ist eigentlich bereits unser Denken. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir diese übernatürliche Denkfähigkeit oder Intelligenz besitzen, dann wäre es meiner Meinung nach sehr naheliegend anzunehmen, dass diese erste übernatürliche Ursache des Universums in einer höchsten übernatürlichen Intelligenz liegt. Denn wo sonst soll unsere Intelligenz herkommen und die Fähigkeit, unabhängig von den Naturgesetzen zu denken? Interessanterweise, also ich habe da auch mit vielen Atheisten auch drüber diskutiert, mit vielen Naturwissenschaftlern, interessanterweise führt es letztlich immer dazu, dass diese Menschen mir am Ende dann zustimmen und sagen, ja, das ist, wenn man es so zu Ende denkt, ist es tatsächlich so. Der entscheidendere Schritt, habe ich festgestellt, ist dann immer eher die Frage, ja gut, okay, dann gibt es, also viele sagen, okay, es gibt etwas Übernatürliches, damit kann ich mich abfinden, aber dieses Übernatürliche, oder meinetwegen nennen es auch Gott, das ist für mich kein persönliches oder personales Wesen, kein konkretes Wesen, sondern irgendeine Form von abstrakter Energie. Oder in irgendeiner Form von Prinzip. Und das ist natürlich eine berechtigte Aussage oder Frage, die man stellen kann. Und deswegen war das jetzt auch nur die erste Frage. Normalerweise würde man dann jetzt weitergehen und sagen, ist nicht nur der Glaube an einen übernatürlichen Gott realistisch, sondern auch an einen schöpferischen Gott? Also ja, wenn er übernatürlich ist, über den Naturgesetzen steht, hat er dann auch die Welt und ihre Naturgesetze geschaffen? Ist das realistisch, an sowas zu glauben? Ist es realistisch, an einen personalen Gott zu glauben, der persönliche Eigenschaften hat? In diesem Falle der liebevoll und gerecht ist. Und wenn man dann, wie gesagt, ins Detail geht, sich die Bibel näher anguckt, sich mit Christus beschäftigt, ist der Glaube an den christlichen Gott realistisch. Und dann immer auch die Frage, all diese Fragen sind ja kein Selbstzweck, sondern letztlich die übergreifende Frage, welchen Einfluss haben diese Antworten auf die großen Lebensfragen? Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir eines Tages hin? Wie können wir glücklich sein? Was ist der Sinn des Lebens? Etc. Du hast eine Frage? Ja, das ist tatsächlich im heutigen Argument, das kommt. Aber die entscheidende Frage ist, kann die Naturwissenschaften noch nicht erklären, warum oder dass wir eigenständig denken können? Oder kann sie es prinzipiell nicht erklären, egal wie sie sich in zukünftig noch weiterentwickeln wird? Und der entscheidende Punkt ist meiner Meinung nach, wenn es so etwas wie ein eigenständiges Denken gibt, dann ist es ja unabhängig von den Naturgesetzen. Aber die Naturwissenschaften können per Definition nur das beschreiben und erklären, was innerhalb der Naturgesetze liegt. Das heißt, es kann sein, dass es einige Naturgesetze gibt, die Naturwissenschaften noch nicht kennen. Aber diese Naturgesetze könnten nicht erklären, warum wir eigenständig denken können, denn es wären ja weiterhin Naturgesetze. Und ein eigenständiges Denken würde eine Unabhängigkeit von jeglichen Naturgesetzen erfordern.
Ich unterliege doch einer
Ja. Wir haben hier ein zweites Mikrofon. Der Herr in der zweiten Reihe.
Ja, was ich gerade gesagt hatte, war, dass mein Denken ja nicht nur unabhängig ist, also nicht automatisch übernatürlich ist, sobald es durch die Wissenschaft nicht mehr erklärt werden kann, weil die Naturwissenschaft ja auch noch nicht am Ende ihrer Forschung ist. Das war das, was ich zuerst gesagt hatte. Mhm. Und was ich jetzt gerade gesagt habe, habe ich natürlich vergessen jetzt.
Du meintest, dass, dein Denken doch den Naturgesetzen unterliegt?
Ja, genau.
Inwiefern?
Naja, es ist so, dass man sich natürlich, also es ist, wenn ich jetzt denke, ich bewege mich später nach draußen, dann denke ich nicht, dass ich fliege, zum Beispiel. Also es ist so, mein Denken, natürlich kann ich mich irgendwo darüber hinwegsetzen und sagen, ich könnte mir vorstellen zu fliegen, aber ich weiß, ich kann es nicht und mein Kopf kann nicht denken, dass ich fliegen kann.
Ja, wobei sich das, was ich gesagt habe, nicht darauf bezieht, was, also was du denkst oder was du denkst zu tun, sondern auf das Denken an sich. Die Frage ist, sind deine Gedanken natürlich oder übernatürlich? Und der Punkt, den ich bringen wollte, war, wenn deine Gedanken natürlich wären, dann würden sie den Naturgesetzen unterliegen. Oder? Und die Konsequenz dessen wäre dann aber, dass dein, ich sage nicht, dass du dann nicht denken könntest, aber dein Denken könnte dann nicht mehr eigenständig sein. Denn deine Gedanken würden gesteuert ausschließlich durch die Atome, die den Naturgesetzen unterliegen. Also der entscheidende Punkt liegt beim eigenständigen Denken. Und das kann es eben, wenn man davon ausgeht, dass wir aus Atomen bestehen, die von den Naturgesetzen abhängig sind, kann es das nicht geben. Und das zeigt dann auch, dass das nichts damit zu tun hat, was die Naturwissenschaften zukünftig noch herausfinden werden. Die Naturwissenschaften können ausschließlich das herausfinden, was innerhalb des Natürlichen liegt und mithilfe von Naturgesetzen beschreibbar oder erklärbar ist. Also es kann sein, dass es einige Naturgesetze gibt, die Naturwissenschaften noch nicht kennen. Aber wenn diese Naturgesetze irgendwann entdeckt werden und herausgefunden wird, ja, wir Menschen unterliegen diesen Naturgesetzen, dann hätte das keinen Einfluss auf die Frage, ob unser eigenständiges Denken natürlich oder übernatürlich wäre. Denn es müsste übernatürlich sein, wenn es von den Naturgesetzen unabhängig ist. Egal, ob wir diese Naturgesetze schon kennen oder nicht. Ja? Hypnose?
Ja. Also, ich habe mich jetzt gefragt, gibt es eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass das Molekül, beziehungsweise Atome, ich bin in Physik jetzt nicht so der Burner in der 3 in der Realschule, also, aber gibt es eventuell eine Möglichkeit, dass Atome nicht die letzte Instanz sind von dem, was momentan natürlich ist? Dass zum Beispiel die Gedanken eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Gedanken eine Mutation von völlig willkürlichen, Ausstößen und wie auch immer im Gehirn das Denken verursachen, was letztendlich in geringen Teilen dann oder in einem gewissen Rahmen willenlos ist oder eigenwillig ist.
Also man kann zumindest nicht das Gegenteil beweisen. Der Punkt ist nur, wenn man das glauben würde, was du gerade sagst, dass letztlich unser Denken eine willkürliche Mutation ist von Atomen oder Ähnlichem, dann ist auch das, was du gerade gesagt hast, eigentlich willkürlich. Die Frage ist, inwieweit kann ich dein Argument jetzt überhaupt ernst nehmen und sollte ich darauf eingehen? Und der Punkt ist, in dem Moment, wo ich darauf eingehe, ist das, was ich sage, dann ebenfalls willkürlich. Also im Grunde würde man das gesamte Menschsein ad absurdum führen. Aber man kann nicht das Gegenteil beweisen. Also es gibt auch Naturwissenschaftler, erstmal sind Atome nicht die kleinste Instanz, sie bestehen nochmal aus Elementarteilchen. Ich glaube, die kleinsten derzeit bekannten sind die sogenannten Quarks. Man geht davon aus, dass sie nochmal aus Strings bestehen und die dann wiederum vielleicht nochmal aus Superstrings. Aber das ist alles eine Theorie. Und es gibt dann in der sogenannten, das Interessante ist, je weiter man auf Elementarteilchen-Ebene geht, desto, eigentlich müsste man ja denken, je mehr man Dinge auseinander nimmt, desto besser versteht man sie. Aber bei Atomen ist genau das Gegenteil der Fall. Je mehr man ins Detail geht, desto komplexer und unverständlicher wird. Das ist auch interessant, finde ich. Das ist ein interessantes Geheimnis der Natur. Und das ist eine Sache, mit der sich zum Beispiel insbesondere die Quantenmechanik dann auseinandersetzt. Und es gibt dann zum Beispiel Ansätze, die sagen, dass Atome sich nicht deterministisch verhalten, sondern probabilistisch. Also dass die Naturgesetze nicht eindeutig, sondern lediglich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wie sich Atome verhalten. Und dass diese Argumentation dann beispielsweise Dingen wie dem Zufall die Tür öffnet. Also ja, dem Glauben daran, dass es so etwas wie Zufall gibt. Und das ist, also diese Argumentation kann man schon folgen und ich finde, die muss man auch sehr ernst nehmen. Aber das, was ich interessant finde, ist, das geht jetzt auch vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail, aber noch als ein Beispiel. Häufig wird als Beispiel angebracht der radioaktive Zerfall. Also radioaktiver Zerfall bedeutet ja, dass eine radioaktive Substanz innerhalb einer bestimmten Zeit sich die Hälfte der Atomkerne zerfällt oder sich in andere Atomkerne umwandelt. Und das Interessante ist, das scheint irgendeine Gesetzmäßigkeit zu sein. Also es ist dann tatsächlich nach einer bestimmten Zeit, nach der Halbwertszeit, existiert dann die Hälfte der Atomkerne nicht mehr. Aber die Wissenschaft kann nicht voraussagen vorher, welche 50% der Atomkerne zerfallen. Das ist so komplex, man kann es nicht voraussagen. Jetzt gibt es die eine Möglichkeit oder die eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sagen, ja, das zeigt, dass es total zufällig ist, dass die Naturgesetze überhaupt gar keinen Einfluss haben. Aber der Punkt ist, auf der sogenannten Makroebene sieht man ja dann, dass am Ende immer 50% der Atomkerne zerfallen sind. Und wenn das auf der Atomkernebene aber zufällig wäre, dann wäre es schon ein ziemlich großer Zufall, dass am Ende auf der Gesamtebene es dann immer 50% sind. Also meiner Meinung nach zeigt es, aber das ist eine ganz kontroverse Diskussion, die auch noch nicht geklärt ist, meiner Meinung nach zeigt es, dass selbst Dinge, die aufgrund ihrer Komplexität als gesetzlos erscheinen, in Wirklichkeit doch Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Und deswegen nicht den Raum öffnen für einen eigenständigen Willen, sondern dass dafür dann wirklich der Glaube an das Übernatürliche nötig ist. Ja, ich wiederhole es nochmal, für den Fall, dass es hinten nicht verstanden wurde. Der Einwand war, dass es bei einem Würfel doch auch zufällig oder willkürlich ist, dass man quasi, also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, einen Würfel fallen lässt, und da liegt das doch auch keiner Gesetzmäßigkeit. Das ist tatsächlich auch eine entscheidende philosophische Frage, über die viel diskutiert wurde oder immer noch wird. Der Punkt ist, wir können diese Frage nicht beantworten, denn um diese Frage zu beantworten, müsste man einen und denselben Würfel unter exakt gleichen Bedingungen zweimal werfen. Und das kann man nicht. Selbst mit einer maschinellen Apparatur kann man den Würfel nicht exakt so justieren, dass er bis aufs letzte Elementarteilchen genau sitzt. Und der Luftwiderstand müsste exakt sein, die Oberfläche müsste exakt sein, der Abstand zum Boden müsste exakt sein, der Wurfwinkel, die Wurfgeschwindigkeit. Und vor allem, wenn ich den Würfel einmal würfe und er aufkommt auf dem Boden, verändert sich ja seine atomare Struktur. Das heißt, ich kann diesen Würfelwurf gar nicht wiederholen. Und man kann sich aber diesem Argument annähern, indem man einen Würfel nimmt und ihn aus ganz geringer Höhe fallen lässt. Dann kommt nämlich immer das Gleiche raus. Und je höher man den Würfel nimmt, desto mehr kommt natürlich eine Unbeherrschbarkeit da rein, aufgrund der Komplexität. Aber es ist halt kein Nachweis dafür, dass ein Würfelwurf zufällig ist. Ja, man kann es theoretisch, mathematisch beweisen, dass, klar, bei genau gleichen Bedingungen der Würfel genau gleich fallen müsste. Aber man weiß praktisch nicht, ob auf allerkleinsten Ebene, nämlich auf der Ebene der Quarks oder noch weiter unten, ob da auf dieser Ebene es irgendeine Form von Sache gibt, die entweder tatsächlich zufällig ist oder nur so komplex ist, dass wir sie noch nicht verstehen. Genau, letztlich hat die Frage keine Konsequenz, denn wir können sie vor allem nicht beantworten. Entweder ist es zu komplex, als dass wir es beantworten können, oder wir finden es eines Tages heraus, dass es doch diese Gesetzmäßigkeit gibt. Aber die Tatsache, dass es zufällig ist, wird man nie beweisen können. Denn es bleibt immer die Möglichkeit offen, dass es halt nur zu komplex ist, als dass man es nachweisen kann.
Also ich meine, es sind 50% die zerfallen.
Genau, aber in dem Moment, wenn es immer 50% sind, die zerfallen, ist es dann kein Zufall mehr. Dann ist es eine Gesetzmäßigkeit. Ja?
Mikro.
Entschuldigung, was?
Mikro.
Ich habe ein bisschen eine andere Frage, und zwar der ganze Beweis basiert jetzt auf die Definition von natürlich, richtig?
Ja. Ja, wobei ich das nicht als Beweis bezeichnen
würde. Okay. Aber wer sagt mir, dass die Definition richtig ist?
Ja, es gibt keine richtigen und falschen Definitionen. Also ich kann alles so definieren, wie ich will. Die Frage ist, ob diese... Die Frage ist, ob diese Definition realistisch ist, ob sie schlüssig ist, ob sie plausibel ist. Oder ich kann ja zurückfragen, wie würdest du übernatürlich definieren? Also so ist es halt üblicherweise definiert. Wir können ja beobachten, dass es Naturgesetze gibt, dass es kein Zufall ist, dass, wenn ich den Stift fallen lasse, er immer nach unten fällt. Und die Frage ist, wenn es einen Gott gibt und dieser dann halt über den Naturgesetzen stehen würde, dann ja, wäre er ja quasi unabhängig von den Naturgesetzen. Und dadurch ergibt sich dann die Definition für übernatürlich. Manche sogenannte Pantheisten sagen ja, Gott ist für mich die Natur oder Teil der Natur. Also nicht die Natur ist von Gott geschaffen, sondern die Natur ist Gott. So kann ich Gott natürlich auch definieren. Aber dann brauche ich nicht zu fragen, ob Gott existiert, denn ich sehe ja, dass die Natur existiert, also existiert dann auch Gott. Also interessant wird es ja erst, wenn wir quasi über das Übernatürliche reden. Da hinten sind noch zwei Fragen. Ich weiß nicht, wie es zeitlich ist. Ich will jetzt auch nicht den anderen Rednern die Zeit stehlen.
Was wir tun könnten, Herr Dr. Kotula, wir könnten Ihnen an der Stelle insgesamt ganz, ganz herzlich danken und auf Ihr Buch verweisen und auf diesen wunderbaren Artikel, den Sie in der Zeitschrift Faktum vom Schwengeler Verlag geschrieben haben. Die Überschrift heißt, er geht der Sache auf den Grund. Und dafür danken wir Ihnen herzlich. Und wir könnten diejenigen, die noch genauere Fragen wollen, noch hier im Raum bleiben bei Ihnen. Wäre das okay?
Ja? Gerne, sehr gerne.
Ja. So, an der Stelle ein ganz, ganz herzliches Dank.
Danke.